zwei holländische Brüder, die das Dorf, in dem sie jahrzehntelang lebten, terrorisierten. Sie waren ihren Frauen gegenüber untreu, sie misshandelten ihre Kinder und sie betrogen auf der Arbeit. Eines Tages, aus heiterem Himmel, starb der jüngere Bruder. Daraufhin ging der ältere Bruder zum Pastor der örtlichen Gemeinde und sagte: Herr Pastor, ich möchte, dass Sie die Beerdigung meines Bruders durchführen. Und es ist mir wichtig, dass Sie während des Gottesdienstes sagen, dass mein Bruder ein Heiliger war. Der Pastor erwiderte: Das kann ich nicht tun. Wir wissen beide, dass er weit davon entfernt war. Da zog der ältere Bruder sein Scheckbuch hervor und er sagte: Herr Pastor, ich bin bereit, Ihrer Gemeinde 50.000 Euro zu spenden. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist öffentlich zu sagen, dass mein Bruder ein Heiliger war. Am Tag der Beerdigung begann der Pastor seine Predigt auf folgende Weise: Jeder hier weiß, dass der Verstorbene ein böser Mann war. Ein Schürzenjäger, ein Trinker. Er terrorisierte seine Angestellten und er hinterzog seine Steuern. Dann hielt der Pastor eine Sekunde inne und fuhr fort: Aber so böse und sündhaft dieser Mann auch war, im Vergleich zu seinem älteren Bruder war er ein Heiliger. Heute ist Allerheiligen. Ein Fest, zu dem wir Baptisten nur sehr wenig Zugang haben. Was ist das für ein Fest? Und warum sollten wir es feiern? Nun, an Allerheiligen wird in katholischen und orthodoxen Kirchen an alle Heiligen gedacht. Deshalb Allerheiligen. Und deshalb möchte ich heute mit euch ebenfalls über Heilige nachdenken. Aber auf biblischer Basis. Und dazu möchte ich gerne 1. Korinther 1, die Verse 1 bis 3 lesen. Also 1. Korinther 1, die Verse 1 bis 3. Und dort lesen wir: Paulus, berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, und Sosthenes, unser Bruder, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Paulus beginnt seinen Brief an die Korinther mit dem für Briefe dieser Zeit typischen Gruß. Er gibt an, von wem der Brief kommt und an wen er gerichtet ist. Absender sind in diesem Fall der Apostel Paulus und sein Co-Autor Sosthenes, den Paulus als geistlichen Bruder bezeichnet. Und an wen wurde der Brief geschrieben? Er richtet sich an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen. Paulus schrieb hier also an die Heiligen in Korinth. Bedeutet das, dass er seinen Brief an die 10.000 Heiligen schrieb, von denen wir aus der katholischen Kirche wissen? Oder schrieb er vielleicht nur an diejenigen der 10.000, die zur damaligen Zeit in Korinth gelebt haben? Wohl eher nicht. Und deshalb sollten wir zunächst mal darüber nachdenken, was denn eigentlich ein Heiliger ist. Also, woran denkt ihr, wenn ich von einem Heiligen rede? Was für ein Bild entsteht da in euren Köpfen? Viele Menschen verwenden das Wort in einer allgemeinen Weise, um sich auf gute und vorbildliche Personen zu beziehen. Sie sagen dann sowas wie: Oh, das war jetzt so lieb von dir, du bist ein richtiger Heiliger. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, sowas? Wenn du dagegen eher aus einem katholischen Hintergrund kommst, dann ist dein Bild dabei etwas anders. Nach katholischer Tradition ist ein Heiliger jemand, der heilig gesprochen wurde. Soweit ist das ja alles noch ganz einfach. Der Blick ist dabei auf große und heilige Männer und Frauen vergangener Tage gerichtet. Auf solche Personen, die besonders gute und gläubige Menschen waren und die von der katholischen Kirche zu Heiligen erklärt wurden. In der katholischen Kirche ist die Heiligsprechung nämlich ein kirchenrechtlicher Akt, in dem der Papst erklärt, dass ein bestimmter Verstorbener als Heiliger bezeichnet werden darf und als solcher verehrt werden soll. Voraussetzung dafür ist entweder, dass er aufgrund seines Glaubens ein Märtyrer geworden ist oder dass er zeitlebens außerordentlich tugendhaft gelebt hat. Bei Kandidaten, die keine Märtyrer waren, wird zudem der Nachweis eines Wunders gefordert. Also eines Wunders, das der entsprechende Mensch vollbracht hat. Die Heiligsprechung bedeutet in der römisch-katholischen Kirche, dass nun nicht mehr für den Die Heiligsprechung bedeutet in der römisch-katholischen Kirche, dass jetzt nicht mehr für den Heiligen gebetet werden soll, sondern dass zu dem Heiligen gebetet werden kann. Andere dagegen denken bei Heiligen eigentlich nur noch an Menschen mit einem Heiligenschein über dem Kopf, die man auf Kirchenfenstern sehen kann, oder an so Plastikstatuen, die manche Leute auf dem Armaturenbrett haben. Mit dem biblischen Verständnis eines Heiligen haben dabei alle drei Varianten nicht so besonders viel gemeinsam. Und das können wir eben an 1. Korinther 1, Vers 1 bis 3 sehen. Paulus wandte sich hier nämlich nicht an eine auserwählte Gruppe besonders frommer oder guter Menschen und auch nicht an Menschen, die alle einen Heiligenschein auf dem Kopf hatten. Stattdessen schrieb er seinen Brief an alle Christen in der Gemeinde von Korinth. An die Guten genauso wie an die Bösen, an alle Christen und nannte sie Heilige. Nach biblischem Verständnis zählen nämlich alle Christen als Heilige und damit auch ihr und ich. Du bist heilig, also unter der Voraussetzung, dass du wirklich Christ bist. Dann bist du heilig. Das können wir auch in Epheser 1, Vers 1 sehr gut sehen, wo Paulus schreibt, Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Die Heiligen in Ephesus sind die Gläubigen in Christus Jesus. Also diejenigen, die an Jesus glauben. Also die Christen. Und doch ist heilig kein Wort, das wir heute füreinander verwenden. Wir sagen nicht, ich lade heute den heiligen Klaus und die heilige Dora zum Mittagessen ein. Wir sagen auch nicht, wir gehen jetzt noch mit ein paar Heiligen ins Kino, willst du mitgehen? Und ihr redet auch nicht vom heiligen Gerrit, wenn euch jemand fragt, wer denn eigentlich euer Pastor ist. Irgendwie bin ich auch froh, dass ihr das nicht macht. Aber prinzipiell wäre das gar nicht so verkehrt. Es wäre eigentlich durchaus berechtigt, wenn wir uns untereinander als Heilige ansprechen würden. Aber wieso? Was bedeutet das Wort Heiliger wirklich? Genau genommen bedeutet Heiliger einfach nur Ausgesonderter. Es geht also um jemanden, der sich von anderen abhebt. Wenn etwas heilig ist, bedeutet das, dass es vom allgemeinen, alltäglichen Gebrauch für einen besonderen Zweck abgesondert wurde. Ihr alle habt wahrscheinlich zu Hause normales Geschirr, das ihr für den alltäglichen Gebrauch benutzt. Aber viele von euch haben zusätzlich auch noch so besonders feines Porzellan, das für einen besonderen Gebrauch bestimmt ist. Aus Meißner Porzellan oder sowas mit Goldrand oder sonst irgendwie besonders. Ihr kennt das ja. Es ist für diese besonderen Anlässe gedacht. Also, wenn zum Beispiel der Pastor kommt und ihr ihm Rouladen mit Knödeln und Rotkohl gemacht habt und einen wirklich guten Eindruck machen wollt, da nutzt man dann dieses besondere Geschirr, das für diesen bestimmten besonderen Zweck abgesondert wurde. Das ist das Konzept von heilig. Christen sind heilig, weil Gott sie vom alltäglichen Leben der Sünde abgesondert hat. Sie sind abgesondert für ein besonderes Leben, für ein Leben in einer Beziehung mit Gott. Wo können wir Heilige also heutzutage finden? Heilige sitzen nicht auf Armaturenbrettern. Sie leben in Häusern und Wohnungen. Heilige leben nicht in bunten Fenstern. Einige Heilige reinigen Fenster, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Heilige haben nicht vor Hunderten von Jahren gelebt, also nicht nur. Es gab sie in jeder Generation der Gemeinde, von Pfingsten bis heute. denn jeder Christ ist ein Heiliger. Heilige arbeiten nicht nur in Klöstern, sie arbeiten auch in Schulen, in Rathäusern, bei Aldi, bei Burger King, bei der Polizei, in Werkstätten, in Krankenhäusern. Und Heilige haben auch keine Heiligenscheine über dem Kopf. Sie tragen stattdessen Helme und Baseballmützen. Heilige in Texas tragen Cowboyhüte. Und die meisten Heiligen tragen wohl in der Regel überhaupt gar keine Hüte. Denn was ist ein Heiliger? Ein Heiliger ist ein Mensch, der zu Gott gehört. Ein Mensch, der von Jesus gerettet wurde. Ein Mensch, der in Gottes Familie aufgenommen wurde. Ein Heiliger ist also nichts anderes als ein Christ. Und deshalb schreibt Paulus an die Heiligen, wenn er an Christen schreibt. Okay, also jetzt wissen wir so ungefähr, was ein Heiliger ist. Aber warum sollten wir eigentlich Heilige sein wollen? Was hat man davon, ein Heiliger zu sein? Klar, bei den Katholiken würde man angebetet, aber ich will gar nicht angebetet werden. Was hat man davon, ein Heiliger zu sein? Nun, dazu muss uns zunächst noch mal eine weitere Sache klar sein. Etwas ganz Wichtiges. Etwas, was wir in Psalm 99, Vers 9 zum Beispiel sehen können. Dort heißt es, erhebt den Herrn, unseren Gott, und betet an auf seinem heiligen Berge, denn der Herr, unser Gott, ist heilig. Gott ist heilig. Ich weiß, das ist jetzt nicht gerade eine besonders neue Erkenntnis, das wusstet ihr wahrscheinlich alles schon, aber es ist wichtig. Es ist wichtig, um zu verstehen, welche Vorteile es mit sich bringt, wenn man selbst heilig ist. Gott ist also heilig. Und heilig bedeutet abgesondert. Denn Gott ist abgesondert von der Sünde. Wo Gott ist, kann keine Sünde sein. Da ist eine Trennung zwischen Gott und Sünde. Im Alten Testament war die Vorstellung von Heiligkeit oder Absonderung untrennbar mit dem Gottesverständnis und dem alltäglichen Gottesdienst verbunden. Die haben das immer wieder gemerkt. Gewöhnliche Menschen konnten sich in der Stiftshütte oder später im Tempel nicht direkt Gott nähern. Nur die Priester hatten Zugang zu dem Bereich, der das Heilige genannt wurde. Aber selbst das war noch nicht abgesondert genug. Gott selbst wohnte im Allerheiligsten, dem heiligsten und abgesondertsten Teil der Stiftshütte und später des Tempels in Jerusalem. Nur der hohe Priester durfte dort in Gottes Gegenwart treten und das auch nur einmal im Jahr am großen Versöhnungstag. Wir lesen von dem Bau von diesem Allerheiligsten in 2. Mose 26, Vers 31 bis 33. Das sind die Anweisungen, wie Mose die Stiftshütte bauen sollte. Dort lesen wir, du sollst einen Vorhang machen aus blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter feiner Leinwand und sollst Cherubim einweben in kunstreicher Arbeit und sollst ihn aufhängen an 4 Säulen von Akazienholz, die mit Gold überzogen sind und goldene Nägel und 4 silberne Füße haben. So, und jetzt? Und du sollst den Vorhang an die Haken hängen und die Lade mit dem Gesetz hinter den Vorhang setzen, dass er euch eine Scheidewand sei zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Da gab es zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten nochmal eine Trennung. Wir sehen hier also eine sehr deutliche Absonderung. Gott war von den Menschen abgesondert im Allerheiligsten. Und dieses Allerheiligste durfte nur einmal pro Jahr vom hohen Priester betreten werden. Einmal im Jahr eine ganz bestimmte Person. Außerhalb des Allerheiligsten befand sich, getrennt durch einen Vorhang, das Heilige, das ebenfalls nicht von normalen Menschen betreten werden durfte, sondern eben nur von geheiligten Priestern. Und der Zweck all dessen war es, den Menschen die absolute Heiligkeit Gottes zu verdeutlichen. Gott ist so heilig, dass er abgesondert von sündigen Menschen ist. Und genau das ist der Grund, weshalb Matthäus 27, Vers 51 so beeindruckend ist. Wir lesen dort bei Jesu Kreuzigung und Tod, Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Matthäus schreibt hier über diesen Vorhang, der den Zutritt ins Allerheiligste verwehrte. Und dass der Vorhang zerriss, zeigt, dass der Weg in die Gegenwart Gottes jetzt offen ist. Aber ich muss das einschränken. Er ist teilweise geöffnet. Denn geöffnet wurde die Verbindung zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Ab diesem Moment waren gewissermaßen alle Priester in der Nähe Gottes. Aber die Trennung zwischen normalen Menschen und dem Heiligen bestand noch. Geöffnet wurde die Verbindung zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten, womit der Zugang zu Gott für alle Heiligen geöffnet ist. Wer heilig ist, kann zu Gott kommen. Warum also sollte ich ein Heiliger sein wollen? Nur Heiligen steht der Zutritt zu Gott offen. Nur Heilige können in einer Beziehung mit Gott leben. Und das gilt nicht nur für diese Welt, denn letztlich noch viel wichtiger ist, dass nur Heilige nach ihrem Tod endgültig bei Gott sein dürfen. Nur Heilige kommen in den Himmel. Und somit können sich nur Heilige auf ein ewiges Leben freuen. Und das ist doch Grund dafür, heilig sein zu wollen, oder? Da stellt sich dann natürlich schnell die Frage, wie werde ich ein Heiliger? Ein Heiliger wird man nicht, indem man vom Papst heilig gesprochen wird. Der kann das nicht entscheiden. Ein Heiliger wird man auch nicht, indem man sich ganz doll anstrengt, ein gutes Leben zu leben. Ein Heiliger wird man, indem man heilig gemacht wird. Oder, wie es in der Bibel heißt, geheiligt. Wir sehen das ebenfalls in 1. Korinther 1, Vers 2, als Paulus an die Geheiligten in Christus Jesus schreibt. Die Heiligen dort in Korinth, die waren nicht schon immer heilig. Sie wurden geheiligt. Also müssen wir uns fragen, wie kann man geheiligt werden? Wieder, nach katholischer Tradition, tut mir leid, viel katholisch heute, weil heute ist ein katholischer Feiertag. Nach katholischer Tradition funktioniert das ja durch ein vorbildliches Leben und durch ein Wunder, das man vollbringt. Aber wir haben ja schon gesehen, dass das katholische Verständnis vom biblischen Zeugnis in diesem Punkt ziemlich abweicht. Und außerdem muss ich ganz ehrlich zugeben, ich kann gar keine Wunder vollbringen. Ihr vielleicht auch nicht. Obwohl ich vorhin gesagt habe, dass es durchaus berechtigt wäre, wenn wir uns untereinander als Heilige ansprechen würden. Wie also kann man heilig werden? Eine Antwort auf diese Frage gibt uns Paulus in 1. Korinther 6, Vers 11. Und er schreibt dort, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Geheiligt wird man, indem man durch Jesus Christus reingewaschen wird. Das ist also der Weg, ein Heiliger zu werden. Im Hebräerbrief wird uns noch ein bisschen deutlicher erklärt, wie das überhaupt möglich ist. Dort heißt es in Hebräer 10, Vers 10, nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Es ist Jesu Opfer am Kreuz, das es uns ermöglicht, heilig zu werden. Das, was wir vorhin im Abendmahl gefeiert haben, das, was Jesus dort am Kreuz gemacht hat, das ist der Weg, wie wir heilig werden. Und das ist durchaus logisch, denn immerhin wissen wir aus Hebräer 9, Vers 22, dass ohne Blutvergießen keine Vergebung möglich ist. Wir werden also geheiligt durch Jesu Blut, das er am Kreuz für uns vergossen hat. Und wir werden heilig gesprochen und für Gott ausgesondert durch die Vergebung, die Jesus uns ermöglicht. Somit werden wir heilig, sobald wir zu einem echten Christen werden. Alles, was wir also tun müssen, um heilig zu werden, ist, wir müssen mit unseren Sünden zu Jesus gehen, ihn um Vergebung bitten und ihm die Herrschaft über unser Leben übertragen. Denn dann werden wir in Gottes Familie aufgenommen, von der Sünde abgesondert und geheiligt. So steht es da in der Bibel. Und dann bleibt letztlich nur noch die Frage, was macht ein Heiliger eigentlich? Ich meine, wenn wir heilig sind, woran kann man das denn dann erkennen? Und was ist dann unsere Aufgabe? Ich will es euch mal erstmal auf eine einfache Art erklären. Ein Junge wurde in der Sonntagsschule gefragt, was ein Heiliger ist. Der Junge überlegte und ihm fielen diese schönen bunten Kirchenfenster ein. Und daraufhin sagte er, ein Heiliger ist ein Mensch, durch den das Licht hindurch scheint. Und damit hat er recht. Letztlich ist das genau die richtige Antwort. Heilige sind Männer und Frauen, durch die das Licht von Gottes Liebe in diese Welt hineinscheint. Das ist es, woran man einen Heiligen erkennen kann. An der Liebe Gottes, die durch uns hineinscheint in die Welt. Aber wie sieht das im praktischen Leben aus? In unserem praktischen Leben sollen wir das praktisch ausleben, was unserer heiligen Stellung entspricht. Also wir sind heilig, also soll man uns das auch ansehen können. Das bedeutet, dass unser Heiligsein einen Einfluss auf unser Leben haben soll. Petrus schreibt beispielsweise in 1. Petrus 1, Vers 14 und 15, als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Wenn Petrus hier davon schreibt, dass wir in unserem ganzen Wandel heilig sein sollen, dann meint er damit alle Bereiche unseres Lebens. Und warum sollen wir einen heiligen Lebensstil führen? Das beantwortet Petrus dann direkt im nächsten Vers. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Als Christen sind wir offiziell heilig. Ihr seid heilig, wenn ihr Christ seid. Wir sind heilig gemacht durch den Tod und die Auferstehung Jesu. Gleichzeitig ist es anschließend aber unsere Aufgabe, entsprechend unserer neuen Stellung eben auch heilig zu leben. Wir wurden durch Jesus von der Sünde abgesondert, sollen dann aber auch abgesondert von der Sünde weiterleben. Ein schönes Beispiel dafür finden wir im Buch Daniel. Daniel und einige seiner jüdischen Freunde waren gefangen genommen worden, um dem heidnischen König Nebukadnezar zu dienen. Sie wurden auf eine besondere Diät gesetzt, um auf den Dienst am Hof des Königs vorbereitet zu werden. Dort sollten nämlich keine mageren, schwachen oder kränklichen Diener in der Gegenwart des Königs sein. Das Problem war, dass die Speisen und der Wein, die sie zu sich nehmen sollten, nicht koscher waren. Also, das heißt, sie waren nach alttestamentlichem Gesetz für Juden nicht erlaubt. Für uns heute ergeben einige dieser jüdischen Speisevorschriften keinen Sinn. Also, manche von ihnen mögen vielleicht noch für eine gesündere Ernährung dienen oder so, aber bei anderen ist es echt schwierig, sie auf diese Art und Weise zu erklären. Das liegt daran, dass der Zweck einiger dieser Vorschriften einfach nur war, die Juden vom Rest der Welt abzusondern. Die Trennung zwischen heilig und heidnisch sollte sichtbar sein. Und so lesen wir in Daniel 1, Vers 8, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte, und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Das ist ein Beispiel für einen alttestamentlichen Heiligen, der Absonderung praktizierte. Daniel hatte in seinem Herzen die Absicht, keine Kompromisse bei dem einzugehen, von dem er wusste, dass es im Gesetz Gottes verboten ist. Daniel lebte so das Leben eines Heiligen. Diese jüdischen Speisegebote gelten für uns heute nicht mehr. Aber dennoch wird auch im Neuen Testament für uns Christen eine gewisse Absonderung gelehrt. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 2, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir sollen uns nicht dieser Welt gleichstellen und uns also von ihr absondern. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir als Nachfolger Christi dazu aufgerufen sind, uns von sündigen Einflüssen und Aktivitäten abzusondern. Ein Heiliger praktiziert diese Absonderung, indem er sich nicht besäuft. Ein Heiliger praktiziert Absonderung, indem er sich nicht der Gossensprache unserer Tage bedient. Ein Heiliger praktiziert Absonderung, indem er sich keine Pornos anguckt. Ein Heiliger praktiziert Absonderung, indem er sich keine schmutzigen Witze anhört. Ein Heiliger praktiziert Absonderung durch die Fernsehsendungen, die er sich ansieht, durch die Musik, die er hört und durch die Bücher, die er liest. So kann Absonderung heute ganz praktisch aussehen. Aber das ist ja noch nicht alles, was einen Heiligen ausmacht. Vorhin habe ich gesagt, Heilige sind Männer und Frauen, durch die das Licht von Gottes Liebe in diese Welt hineinscheint. Und wir haben gerade auch bei Paulus gesehen, dass es ihm nicht nur um die Absonderung geht, sondern auch um das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das Leben eines Heiligen soll dadurch auffallen, dass wir uns von Sünde fernhalten. Aber das reicht nicht. Wir sollen uns von Sünde fernhalten, stattdessen aber positiven Einfluss auf unser Umfeld nehmen. Nicht, damit wir heilig werden, sondern weil wir heilig sind. Wir sollen Gottes Liebe in diese Welt bringen. Wir sollen Gottes Liebe durch uns scheinen lassen. Eben genauso, wie wir es in 1. Petrus 1, Vers 16 gesehen haben. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wir sollen sein wie Gott und das, was Gott uns gegeben hat, weitergeben. Wie sieht's also aus mit aller Heiligen? Worum geht's bei diesem Fest? Ganz ehrlich, mir ist es völlig egal, worum es bei diesem Fest eigentlich geht. Wichtiger ist mir, worum es mir bei diesem Fest geht. Und mir geht es eben darum, dass wir heilig sind und heilig leben sollen. Denn wenn wir an aller Heiligen gedenken sollen, dann sollen wir zuallererst mal an uns denken. Und daher möchte ich dich ganz persönlich fragen, bist du heilig? Bist du gerettet? Hast du für deine Sünden Buße getan und Jesus, der am Kreuz für dich gestorben ist, als deinen Erlöser angenommen? Bist du ein Heiliger, weil du von Gott aufgrund deines Glaubens abgesondert wurdest? Wenn nicht, kannst du heute ein Heiliger werden, indem du dein Leben Jesus übergibst. Und ich hoffe, du wirst es tun, denn es lohnt sich wirklich. Und wenn du schon zu Jesus gehörst und dementsprechend offiziell ein Heiliger bist, dann möchte ich dich fragen, wirst du deinem Namen auch gerecht? Du bist heilig, also solltest du dich auch so benehmen. Du bist jemand, der von der Sünde abgesondert wurde. Sieht man das? Und sieht man in deinem Leben das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene? Lässt du Jesu Liebe durch dich durchscheinen? Wenn nicht, dann wende dich an ihn und lass dich ganz neu von ihm führen und leiten. Einige Menschen feiern heute Allerheiligen und denken dabei an Menschen, die sie als heilig ansehen. Aber während sie an verstorbene Heilige denken, sollten wir uns vielmehr damit beschäftigen, selbst Heilige zu sein und als Heilige zu leben. Lasst uns also alle Heiligen dazu nutzen, um über unsere Heiligkeit nachzudenken. Darüber, wie Jesus uns durch sein Opfer geheiligt hat und darüber, wie wir unser Heiligsein in unserem Umfeld ausleben können. Und wenn wir den Tag so nutzen, dann kann daraus wirklich ein Feiertag werden. Und dann dürfen wir das für uns annehmen, was Paulus in 1. Korinther 1, Vers 3 geschrieben hat. Nämlich, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.